Nebel. Zwischen mir und Gott ist Nebel. Gott lässt mich im Nebel sitzen. Ich bin geistlich zugenebelt. Solche und ähnliche Empfindungen und Gedanken kennen auch Christen. Man bemüht sich, daraus rauszukommen, mühsam aus dem Nebel wieder rauszukommen. Und dass du dir wie so in einem Nebel vorkommst, ist nicht einmal so ungewöhnlich. Die Bibel kennt und beschreibt solche Situationen. Und wie wir gleich werden sehen, haben Leute, die die Bibel geschrieben haben und Leute, die in der Bibel vorkommen, eben auch so eine vernebelte Distanz zu Gott erlebt. Die Frage ist ja aber eigentlich dann, was machst du damit? Wie findest du den Weg wieder aus dem Nebel raus? Als Hilfe werden wir eine erste Bibelstelle dazu nehmen, wer sein Teilnehmerheft dabei hat, wer jetzt Zeit zum Aufschlagen, da sind die Bibelvers zum Teil auch erwähnt. Ich werde nicht ganz alle bringen, werde einen anderen Vers noch mit einbauen. Wir fangen an mal mit Psalm 27, ab dem Vers 7. Und bei dem Bibelvers sind die ersten zwei Ziele, wo man gerade merkt, die Person, da handelt es von Nebel. Ab dem Vers 7 heißt: Höre mich, Herr, wenn ich rufe, hab Erbarmen mit mir und antworte. Denn ich, der David hat das geschrieben, denn ich erinnere mich, dass du, also du Gott, hast es doch gesagt, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Also die ersten zwei Ziele da sind wie so der Schrei im Nebel. Da schreit einer, der David, der das geschrieben hat, zu Gott. Wenn wir die Worte so nehmen, wie sie da geschrieben sind und wie sie in der Ursprache geschrieben sind, dann ist es ein richtiger Schrei. Höre mich, Gott! Lass mich nicht im Stich haben, verbarmen, antwort mir endlich! Da schreit einer aus dem Tiefsten. Und dann geht es weiter im Vers 9, wo es heißt: Verbirg dich nicht vor mir. Stoß mich nicht zurück, verlass mich nicht. Gib mich nicht auf. Er ist völlig verzweifelt, ist im Nebel und schreit. Eben auch die Personen, die in der Bibel vorkommen, die Bibel geschrieben haben, kennen das. Ich bin wie eingenebelt. Es ist zu. Ich tappe im Dunkeln. Was soll das jetzt alles? Und David da fehlt der Durchblick. Er fühlt sich von dem Nebel umgeben, ist orientierungslos. Der Nebel zwischen Mensch und Gott, sogar der David. In der Bibel, da in Psalm 27, beschreibt er das. Was unternimmt jetzt der David dagegen? Wie kommt die Wende? Und wir kommen zur ersten gelb markierten Stelle, wo dann die Wende einläutet. Wo der David schreibt: Denn ich erinnere mich, dass du Gott gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Also, denn ich erinnere mich. Doch und wenn, was passiert jetzt? Jetzt passiert genau das, wo der Thomas im letzten Gottesdienst mit dem Haus dargestellt hat. In der Gesinnung passiert etwas. Der Blick durch den Nebel fängt langsam an, sich zu öffnen. In dem Moment, wo der David eine neue Blickrichtung gewinnt und sich für eine neue Blickrichtung entscheidet. Eben nicht die Umstände, in denen wir uns befinden, verändern sich. Aber es gibt eine neue Sicht, einen Entscheid für eine neue Sicht. Eine Sicht über den Nebel hinweg, durch den Nebel durch. Auf das, was Gott gesagt hat. Und das konkretisiert sich in der Erinnerung. Denn ich erinnere mich. dass du Gott gesagt hast, suchet meine Nähe. Also in dieser Erinnerung, damit in der Gesinnung, in der Art vom Denken, in der Art vom gedanklichen Reflektieren. Vom gedanklichen Entscheid, da öffnet sich jetzt für den David eine neue Sicht. Und dort ist die Umschaltstelle. Er erinnert sich an Gottes Wort. An das Wort, das Gott schon vor einiger Zeit gesagt hat. Er hat gesagt, sucht meine Nähe. Wir haben immer wieder die Tendenz, einfach darauf zu warten und dafür zu kämpfen, dass sich unsere Umstände zuerst einmal entnebeln. Dass sich die Berechenbaren und zu unseren Gunsten entwickeln. Aber einmal mehr lernen wir da aus Gottes Wort, dass die Gesinnung, die Art vom inneren Gesehen, gemäss dem Wort Gottes, dir bringt Entnebelung. Und so wartet der David nicht länger auf irgendeine magische Aufhellung, sondern er entscheidet sich für etwas ganz Neues. Und jetzt will ich es tun, sagt er. Damit entscheidet sich der David für eine neue Blickrichtung. Und mit dem Entscheid, dass er sagt, ja, und ich nehme jetzt dieses Wort so, wie es ist, ich glaube dem, in dem, dass er sich auf Gottes Wort einlädt. Und ich finde es spannend, wenn ich das so lese, dann habe ich den Eindruck, wir können sehen, wie so im Labor Glaube entsteht. In meiner Gesinnung entscheide ich mich für Aussagen in Gottes Wort. Ich glaube ihnen. Ich vertraue. Ich vertraue nicht nur diesen Worten, sondern ich vertraue Gott. Und was will David jetzt neu tun? Ich lese es nochmal. Denn ich erinnere mich, dass du Gott gesagt hast, suchet meine Nähe. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und dann kommen dann als nächstes Gefühl dazu. Nein, was heisst es? Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Das will ich, das ist also ein Entscheid. Da geht es nicht einfach nur um gute Gefühle zu haben, ein Entscheid mit meinem ganzen Sein. Und nicht irgendwann, wenn ich mich mal vielleicht besser fühle, wenn ich dann so weit bin. Nein, er sagt jetzt. Jetzt entscheide ich mich, das will ich jetzt tun und zu dir beten. Ganz egal, wie der Nebel um mich herum aussieht, wie ich mich fühle. Und der David weiß, dass er Gottes Nähe soll suchen und er will es jetzt auch suchen. Und darum bete ich jetzt. Beten ist aufgrund von dem Bibeltext Zeit in Gottes Nähe. Gebet ist, Zeit mit Gott zusammen zu verbringen. Gebet ist eigentlich nichts anderes wie gelebte Gemeinschaft mit Gott. Und so simpel die Erkenntnis ist, so dramatisch interessant kann sie sein. Wie sie beantwortet uns auch gewisse andere Fragen, die wir dann manchmal haben. Fragen, die wir uns stellen, ja, warum soll ich Gott eigentlich all das noch sagen? Er weiß es doch eh schon. Oder warum soll ich Gott immer wieder das Gleiche sagen? Ist er schwer von Begriff? Hört er nicht gut? Ist er so vergesslich? Gebet, da haben wir die Antwort. Gebet ist nicht bloß reine Information an Gott, sondern es ist gelebte Gemeinschaft mit Gott. Zeit mit Gott. Gelebte Nähe mit Gott. Und ich glaube, beten wirst du nie ganz richtig können entdecken, wenn du es nicht wirklich mit Gottes Wort verbindest. Wenn du es nicht an Gottes Wort bindest. Und nur wenn du das, was wir in den vergangenen Gottesdienst miteinander angeschaut haben, als Basis hast, dann wirst du Gebet wirklich entdecken. Letzten Sonntag, da haben wir gehört, dass ich frei und ungehindert durch Jesus Christus zu Gott darf kommen. Am Sonntag davor haben wir gelernt, durch ihn, Jesus Christus, haben wir den freien Zugang. Und immer wenn du sein Wort nimmst, so eine Zusage, wenn du dich daran erinnerst, in deinem Gedächtnis, in deine Erinnerung, damit fütterst mit Gottes Wort, dann ist die richtige Basis da. Du hast gesagt. Also du hast es doch gesagt. Also das heisst, ich muss nicht einfach bitte bitte machen, sondern du hast es gesagt. Und wenn du es also gesagt hast, ja, dann mache ich das jetzt. Ja, genau. Und so entstresst sich dann durch die neue biblische Sichtweise das Gebet enorm. Beten wird nicht eine Pflicht, beten wird nicht eine Leistung, die ich zu erfüllen habe, sondern beten wird ein Vorrecht. Beten ist ein Vorrecht, hey, ich darf mit dem allmächtigen Schöpfer Gemeinschaft haben, mit ihm reden. Und in diesen ersten vier Predigten in dieser Serie werden wir nichts anderes machen, wie einfach mal Gebet entstressen. Wir haben ja die Dschungelgrafik, wo wir so ein bisschen durchgehen miteinander. Heute befinden wir uns in dem dritten Gottesdienst. In dem dritten Gottesdienst, in der Kampagne, da geht es darum, um den Nebel. Das Männchen, das ihr da seht, das ist wie hilflos in dem Nebel, es erlebt Distanz. Und das Männchen fragt sich verunsichert, wo geht es durch? Zwischen Gott und mir ist Nebel. Insbesondere, wenn ich beten will. Wie muss ich beten, dass es Gott gefällt? Und unsere Antwort für die umnebelte Person, nach all dem, was wir bis jetzt schon hatten und was wir gehört haben, für Gott existiert der Nebel eigentlich gar nicht. Wenn du sein Kind durch Jesus Christus bist, dann bist du in der Nähe von ihm. Er sagt, such mich, er lädt dich also ein. Du musst ihn nicht irgendwo suchen, sondern er ist schon da in deiner Nähe. Am letzten Sonntag, das war der zweite Gottesdienst, da haben wir in die Abgründe der emotionalen Blockade runtergeschaut. Und als Hilfe, um aus diesen Blockaden herauszufinden, da haben wir das Haus, das Glaubenshaus angeschaut und haben gesagt, dass die Elemente in der exakt richtigen Reihenfolge müssen zusammenkommen. Es ist zuerst um die Tatsache gegangen, um das Fundament, um den Glauben, der dann das Haus aufbaut und dass dann Leben drin hineinkommt, die Gefühle dazukommen. Und es ist ganz, ganz fatal und gefährlich, wenn du die Reihenfolge nicht in dieser Ordnung hast, sondern wenn bei dir Gefühle zuvorderst sind, das haben wir mit dem Bild von der Freiluftparty deutlich gemacht. Weil wenn du aus Gebetsleben nur auf deine Gefühle aufbaust, und ich kann euch versprechen, es kommen die negativen Gefühle. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, viele von euch kennen das. Die negativen Gefühle kommen und die werden sich melden und dich enorm blockieren im Bett. Und dann am vorletzten Sonntag, der erste Gottesdienst, da sind wir so in dem ersten Dschungeldickicht stecken geblieben. Wir haben gesagt, manchmal fühlen wir uns überfordert. Wenn ich an meine Wenigkeit denke, an meine Begrenzungen und dann der grossen, allmächtigen Gott sehe und mit dem soll ich reden? Und unsere Antwort für die Personen, die am Dschungeleingang schon stecken geblieben sind, stopp. Stopp, du bist einer Lüge aufgesessen. Was ist der Zugang zu Gott? Hat gar nichts mit deiner Wenigkeit zu tun. Hat gar nichts mit deinen Begrenzungen zu tun. Wenn du mit all deinem Versagen und deinen Grenzen um Rettung bittend zu Jesus gekommen bist und dich an ihn gewandt hast, dann musst und darfst du wissen, er schenkt dir jetzt Zugangsrecht. Es ist alles vollbracht. Und der Weg, der bleibt offen, solange du sein Kind willst sein. Ich finde das herrliche Diamanten, wo wir da am Entdecken sind und am wieder neu realisieren sind, was da uns geschenkt ist. Und dann am nächsten Sonntag, im kommenden Gottesdienst, nächste Woche, da werden wir dann die Frage beantworten, wie viel Glaube ist denn eigentlich beim Beten nötig? Wie viel ist nötig, damit es genug ist? Und jetzt würde ich gerne im heutigen Gottesdienst noch eine weitere Bibelstelle dazu nehmen, Johannes 10. In Johannes 10, da redet Jesus von den Meinen. Da meint er diejenigen, die zu ihm gekommen sind, die ihm nachfolgen. Jeder Mensch hat ja die Chance, zu sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich will nicht. Oder Gott, ich merke, ich habe dich nötig. Da bin ich. Ich will dir gehören. Ich will auch so ein Schaf in der Herde sein, wie es da jetzt in Johannes 10 heisst. Und Johannes 10 redet eben da von den Menschen, die zu ihm geflüchtet sind, zu Gott geflüchtet sind, wie Schafe, die in den Stall gerannt sind. Und da heisst es in Johannes 10, Vers 28, ihnen gebe, also ihnen, den meinen, die zu mir gekommen sind, gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Und jetzt merken wir plötzlich, wow, das ist Nähe. Das ist Beziehung. Da ist nicht Nebel da, sondern da sind auf einmal Hände da. Der Nebel produziert oft mir in unseren Fantasien, abgeleitet von unseren Gedanken, von unseren Erfahrungen, von unseren Gefühlen. Aber da oben scheint die Sonne. Gut, ich kann da unten bleiben und Gott sagt, okay. Aber er sagt, schau, wenn du zu mir geflüchtet bist, wenn du in meine Hand reingerannt bist, wenn du bewusst zu Gott gekommen bist und umgekehrt bist, dann, was haben wir gelesen, kann keiner sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Also egal wer oder was es ist, und darum kann dich niemand aus der Hand von dem liebenden Vater entreißen. Und spannend ist, am Schluss heißt es in Vers 30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Also ich, der Sohn, Jesus Christus und ich, Gott, der Schöpfer, der Vater, wir sind uns da drin übereinkommen. Wir sind uns einig. Wir sind eins geworden darüber. Nichts wird dich aus meiner Hand reissen. Und jetzt möchten wir da vorne die Hand sehen, die am Entstehen ist. Die Hand, von der wir geredet haben, wird jetzt da vorne gezeichnet. Und dann, zmitzt in dieser Hand, ich, und ich darf mich einfach festheben. Einfach festheben in dieser Hand. Wenn du betest, dann bist du genau da drin. In diesen Händen von Gott und nicht im Nebel. Dass du Beziehung hast zu Gott und die Beziehung vielleicht als neblig empfindest, das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Das kann auch die Ursache zum Beispiel von einer Krankheit Depression genannt haben. Aber da steht geschrieben, alle, die zu mir geflüchtet sind, die habe ich in meine Hand genommen und ich achte darauf, dass sie beschützt und bewahrt werden. Ich, Gott, der Vater, und ich, Jesus Christus, der Sohn, wir sind über ich gekommen. Wir sind eins in diesem Gedanken. Wir setzen uns dafür ein, auf Bügen und Brechen. Nichts, egal was, kann dich aus der Hand von ihm reissen. Du darfst dich dort festheben. Und wie soll ich mich festheben? Gehen wir wieder zurück auf Psalm 27. Denn ich erinnere mich. Also ich erinnere mich, du hast gesagt, such meine Nähe. Also da bin ich. Und da bleibe ich. Du hast es ja gesagt. Also komm ich in deine Hände. Weitere Gründe, warum die Beziehung zwischen Gott und dir kann neblig sein oder erscheinen. Und auch Lösungen dazu werden wir dann in den Kühen von Abenteuergebet noch miteinander anschauen. Und auch Voraussetzungen für erhörliches Gebet. Es lohnt sich also wirklich, dann dabei zu sein. Und jetzt sind wir so langsam reif, zum allerersten Mal in dieser Serie ein ganz wichtiges Gebet miteinander anzuschauen. So unser Vater. Und wir werden das so versuchen anzugehen, wie wenn wir uns zum allerersten Mal darauf hinbewegen. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Wir haben es alle irgendwo schon mal gehört. Das ist unser Vater. Und vielleicht wissen wir auch gewisse Teile, ja, es hat irgendetwas mit dein Reich und Bitte oder Danke. Oder am Schluss kommt auf jeden Fall Amen. Das Problem mit dem gewaltigen Gebet ist, wir kennen es schon so, haben wir zumindest den Eindruck. Schon so oft gehört. Und wir versuchen jetzt mal langsam, Schritt für Schritt, auf das Gebet uns zuzubewegen. Und im Kurs werden wir euch, jetzt am Mittwoch fängt es an, werden wir euch ein Modell vorstellen, wie ihr in eurer Gebetszeit mit dem Gebet könnt unterwegs sein, wie man Gebetszeit kann gestalten. So, unser Vater steht in Matthäus 6, Vers 9 und es gibt eine Parallelstelle auch in Lukas 11, Vers 1. Und Lukas 11, Vers 1, da steht eben auch drin, wie das Gebet überhaupt entstanden ist. Jesus hat nämlich ganz, ganz viel und oft betet und seine Freunde, die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, haben das erlebt, haben ihn beobachtet. Und das hat ihr Interesse geweckt und sie haben Jesus aufgefordert, zumindest einer hat stellvertretend für die anderen gesagt, Herr, lehre uns beten. Sie haben festgestellt, dass er immer wieder betet, jetzt zeig uns bitte, wie das geht. Und die Reaktion von Jesus war, gut, also wenn ihr es lernen wollt, dann macht es so. Wenn ihr betet, so sprecht Vater. Ja, aber das ist doch dein Vater. Ja, er ist mein Vater. Aber durch mich ist er auch euer Vater. Ist er dein Vater. Und schon in dieser Anrede, unser Vater, das ist eigentlich gewaltig. Wir miteinander. Ganz gleich, welche Denomination, welche Kirche, ob arm oder reich, welche Hautfarbe, welche Nation, völlig gleich. Nochmal von vorne, die Jünger haben gesagt, Herr, lehre uns. Wir wollen es jetzt wissen. Und Jesus sagt, schaut, wenn ihr betet, und Jesus, er kommt ja draus. Also er ist beim Vater im Himmel selber gsi. Er hat schon immer in dieser Nähe beim Vater gelebt und hat mit ihm geredet. Also wenn einer draus kommt, dann doch er. Und er sagt, sagt ihm einfach, unser Vater. Ja, ich. Ja, darf ich das? Also schau, Jesus, ich habe mich dreckig gemacht. Ich kann doch nicht so vor der allmächtigen Gott anstehen und sagen, unser Vater. Und wenn du so denkst, sagt Jesus, weißt du, das mit dem Dreck, das habe ich eigentlich schon längst erledigt. Wenn du deine Sünde von mir bekannt hast, dann ist alles erledigt, dann ist alles vergeben und vergeben heisst fortgehen. Es ist nicht mehr existent. Du darfst einfach Vater sagen und nicht, da ist nicht gemeint, ich kenne viele Kinder, die sagen Vater. Das ist dann so ein distanziertes Vater. Man hat eigentlich nicht wirklich eine Beziehung zu ihm und versucht, ihn ein bisschen wegzuhalten mit dem Begriff Vater. Eigentlich, so wie der Begriff gemeint ist, müssten wir etwas Näheres wählen, das uns näher geht. Papi, Daddy, wie auch immer du sagst. Und ich weiss, es haben viele wahrscheinlich auch keine gute Vaterbeziehung gehabt. Versuch mal, all das hinter dir zu lassen. Und zu schauen, wie sollte eigentlich ein Vater wirklich sein? Und all das Perfekte, besser, wie man es nicht machen kann, das ist genau er. Papi. Daddy. Und lass dir das nie mehr nehmen. Dass dir irgendjemand oder irgendetwas die Sicht über den freien Zugang zum Vaterherz Gottes vermiesen. Und dann nicht ein Ja, aber. Oder ich kann noch nicht. Vielleicht dann einmal. Ich wiederhole mich gern. Beten. Beten ist nicht das Lernen von einer bestimmten Technik. Nicht etwas, das ich lernen muss, sondern es entdecken, was offen vor uns liegt und uns Gott angeboten hat. Der Zugang, die Nähe zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Es gibt nicht ein Level, einen Grad, den du erreichen musst. Irgendetwas als Voraussetzung, ich wiederhole mich gern, Gebet ist nicht ein Lernen. Sondern es entdecken, wow. Wow, so ist es ja. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Matthäus 6. Unser Vater im Himmel. Im Himmel, das ist nicht weit weg. Eigentlich, biblisch gibt es mehrere Himmel. In den Himmeln. Und Gott ist nicht irgendwo weit, weit weg im Himmel, sondern das ist eine Dimension, wo wir einfach nicht wahrnehmen können, wo wir nicht sehen können mit unserem, wie wir geschaffen sind. Aber eigentlich ist Gott ganz, ganz nah bei mir. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bei der Kursübung werden wir die Teile miteinander anschauen. Ihr seht, es hat vier, es ist in vier Teile aufgeteilt. Wir versuchen dann auch im Kurs wieder mit dem Bild vom Dschungel zu arbeiten und werden dann vier Inseln haben, wo dann auf jeder Insel so ein Bänkli ist. auf jedem Teil von dem Gebet darf ich einfach mal absitzen, darf von Gott sein. Und von Gott verweilen. Der Inselparkour wird uns dann eine Hilfe anbieten, wie wir können beten, um nie mehr unbeholfen zu beten oder dass es langweilig wird beim Beten. Gebet ist spannend und lebt. Ist Beziehung. Und ich empfehle euch, dass ihr auch für euer Gebet immer wieder Bilder sucht. Warum? Unsere Gedanken, die sind manchmal jenstens. Irgendetwas kommt uns in Sinn. Wenn wir beten und Augen schliessen, dann lassen wir uns relativ schnell ablenken. Oder auch durch äußere Reize. Und genau so ein Bild ist zum Beispiel das Bild, das ich vorher gebracht habe mit dieser Hand. Wenn du betest, darfst du einfach, egal ob du da drin sitzt, ob du liegst, ob du stehst, dir bildlich vorstellen, wow, ich bin jetzt in der Hand von dem Allmächtigen. Die vier Inseln, ich will sie nur mal ganz kurz anreisen, das erste Element, unser Vater. Und damit ist genau das, was wir jetzt besprochen haben, die Nähe, die Beziehung, der freie Zugang für dich als Kind Gottes markiert. Beim zweiten Element, dein Name, dein Reich. Das signalisiert gleich mal, um wen es geht. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mein Reich, um meinen Namen, sondern um dein Reich. Und um deinen Namen. Das dritte Element, unser Brot. Unsere Schuld. Darf ich mir, jetzt bin ich, jetzt da, ich bin auch, darf zum Zug kommen. Ich bin dran. Auch ich habe einen Platz, aber genau in dieser Reihenfolge. Das erste Mal geht es um dich. Um das, was du willst. Und dann um mich. Und das vierte Element, dann wieder dein Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit. Mit dem schliessen wir ab. Und jetzt bitte ich euch, dass wir aufstehen. Wir werden jetzt gemeinsam, dass unser Vater reden und mit unserem Vater im Himmel reden und dabei die Gebetswort erwähnen. Und nochmal, ich wiederhole, Jesus hat viel, viel gebetet und die Jünger haben gesagt, Herr, lehr uns das. Und Jesus hat gesagt, okay, ihr könnt den Unterricht haben, ich gebe euch eine Kompaktversion. Richtig schöne Essenz, wo man dann vielleicht muss auch wie so ein Sirup ein bisschen auflösen mit der Zeit. Und die Kompaktvariante heißt unser Vater im Himmel. Und jetzt stell dir das wirklich vor, auch wenn wir das miteinander reden, dass du in dieser Hand vom Schöpfer bist. Egal wie du da drin bist. Und auch wenn wir das jetzt miteinander die Worte laut formulieren, dann bist du Auge in Auge mit dem Schöpfer. So genial und so dramatisch ist vielleicht beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott Vater, ich danke dir für die Gebetsmöglichkeit. Wir haben ja jetzt zusammen als Gemeinde nicht einfach nur zu einer Decke gesprochen, nicht in den Nebel raus, nicht zu unserem Nachbarn, sondern zu dir. Du, Gott, hast gesagt, dass du alles vollbracht hast. Die Sonne scheint. Danke für das gewaltige Vorrecht, mit dir so dürfen zu reden. Ein unverdientes Vorrecht, das du uns angerechnet hast. Und lieber Vater, es tut mir leid, wo wir bei uns Christen einfach dem Reden mit dir, dem Gebet viel zu wenig Raum geben und einen geringen Platz geben. Ich bitte dich, weck du eine Gebetsbewegung unter uns, dass wir auch im Alltag so mit dir unterwegs sind. Wir können immer mit dir reden. Immer Zeit, Gemeinschaft mit dir haben. Auch wenn ich am Posten bin oder am Arbeiten bin, ich darf immer wieder mit dir Gemeinschaft haben. Weck du Gebetsbewegung. Bei uns in der Gemeinde, in unserem Land, gib du uns nicht auf, Jesus. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen und jetzt will ich euch Zeit geben, wo ihr einfach auch in der persönlichen Stille dürft vor eurem Vater sein. Mein Vorschlag ist, dass du vielleicht einfach dich dem Psalmschlüsser David anschliessest. Wir blenden nochmal den Psalm 27 einblenden. Höre mich, Gott, wenn ich rufe. Hab Erbarmen mit mir und antworte, denn ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Was willst du Gott jetzt in der Stille, in Anlehnung an die Bibelvers sagen? Was ist dir auf dem Herz? Wo ist Umkehr an der Reihe? Wo ist vielleicht Dank und Anbetung dran? Ich will euch jetzt einen kurzen Moment geben, wo ihr ganz allein sein dürft mit eurem Schöpfer. Vielleicht ist es auch zeitreif umzukehren und zum ersten Mal in Gottes Hand hineinzusteigen. Vielleicht noch ganz unbeholfen, aber für Gott ist das kein Problem. Find heute Frieden mit Gott. Indem du so oder ähnlich zu Jesus sagst, Jesus, ich will umkehren zu dir. Ich will mich dir zuwenden, ich will in deine Hand kriechen, ich brauche dich. Ich brauche Vergebung von all meinen Sünden und Schuld. Jesus Christus, ich habe dich dringend nötig. Da bin ich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Da bin ich, von innen, außen, von oben, von unten. Komm und übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Ich will dein Kind sein und dich als Vater im Himmel mein Papi, Daddy nennen. Amen.